Ja, hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von OMR Takeaway. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Julia Gümbel, Plattformexpertin bei OMR. Ich bin Roland, ich bin Chefredakteur von OMR. Und wir sitzen einmal in der Woche zusammen und erzählen uns gegenseitig, was der heiße Scheiß in der Woche ist, so was so passiert ist in der Marketingwelt. Vorab noch zwei Hinweise. Zum einen haben wir in der letzten Folge hier etwas großspurig getönt, dass man uns jetzt auch bei Apple Podcasts als Video anschauen kann. Und jetzt haben wir im Nachhinein erfahren, dass das nur zum damaligen Zeitpunkt nur mit der Beta-Version von Apple Podcasts ging. Jetzt ist aber so, es wird die neue Betriebssystemversion vom iPhone-Betriebssystem quasi gerade ausgeholt. Und wenn ihr das installiert, dann könnt ihr uns auch wirklich als Video anschauen. Genau, also könnt ihr mal ausprobieren. Der zweite Hinweis ist, wir haben jetzt dieses Intro nach der eigentlichen Folge aufgenommen. Und jetzt hat sich doch in der Tat in der Zwischenzeit noch etwas ereignet, was eigentlich relevant gewesen wäre für eines der Themen, das wir da besprochen haben. Wir haben natürlich nochmal über OpenAI und ChatGPT gesprochen. Und da gibt es jetzt gerade die große News, dass OpenAI Sora einstellt, also diese Social Video App, über die wir hier vor ein paar Folgen schon mal gesprochen haben. Und das wäre natürlich interessant gewesen, im Blick auf einige Themen, die wir hier besprochen haben. Ihr hört gleich, worum es geht. Aber das ist eine große News, die wollten wir euch diese Woche nicht vorenthalten. Es ist gar nicht klar, was jetzt mit Sora passiert. Diese Social Video App wird komplett eingestellt. Es soll wohl sogar so sein, dass ChatGPT, dass man Sora nicht mehr über ChatGPT nutzen kann, also dieses Videoerstellungsmodell quasi. Offensichtlich ist das Ganze so teuer, dass OpenAI da gerade ein bisschen beschneiden muss und sich besinnen will. Das hört ihr aber auch noch später im Podcast. Ja, das nur als kleiner Hinweis an dieser Stelle. So, Julia, jetzt kannst du noch einmal erzählen, worüber wir in dieser Folge eigentlich sprechen.
Ja, heute sprechen wir über den Fruit Slop, der sich gerade auf TikTok auftut. Dann einmal über shady Marketing-Taktiken. Und als letztes fragt sich Roland, wie gut denn eigentlich Ads auf ChatGPT laufen.
Viel Spaß. Ja, beim nächsten Thema sind Julia und ich uns nicht mehr einig, wer es zuerst gesehen hat und wer wem zuerst irgendwelche KI-Früchtchen geschickt hat. Aber Julia, hol doch erstmal unsere HörerInnen da ab, wo sie stehen und erzähl, worum es überhaupt geht.
Ja, also ich muss sagen, das Einzige, wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass wir beide wahrscheinlich sehr empfänglich dafür sind. Weil ich habe auch im Research mir dann einige von diesen Dingern ja angeguckt. Und ich sag mal so, ich war hooked. Also.
Man bleibt wirklich dran hängen, obwohl es wirklich hanebüchener Unsinn ist. Und es gibt dann auch so Kommentare von Menschen darunter, die schreiben, ja, ich habe es trotzdem ganz geguckt.
Ja, und ich weiß gar nicht, warum ich das geguckt habe. Aber was haben wir denn überhaupt geguckt? Wir gehen mal zurück in der Zeit und zwar Ende Februar 2026. Da hat nämlich der Account Trombone Chef, würde ich jetzt mal sagen, das erste Video, KI-Früchte-Video quasi gepostet. Und zwar geht es darum, dass eine Erdbeere ihren Erdbeermann betrügt, und zwar mit einer Aubergine. Und am Anfang weiß noch niemand, dass das überhaupt passiert ist, aber dann kommt das Baby und das Baby ist auch eine Aubergine.
Wow.
Und da ging es dann nämlich ab. Also, das ganze Ding geht irgendwie 2 Minuten oder sowas und hat dann auch relativ schnell über 26 Millionen Views. Und sofort kommen aus allen möglichen Ecken irgendwelche Copycats, die dann auch sagen, hey, hier ist auch eine Banane und weiß ich nicht, Maracuja und irgendwas machen die. Und dann geht's los mit ganz wilden anderen Geschichten. Und es findet total den Anklang. Es sind immer so 2 Minuten Dramaserien. Es weint immer mindestens irgendeine Frucht.
Das ist auch schon zum Meme geworden, was ich in Kommentaren gesehen habe. Das darf nie wieder passieren und wackelt dann so aufrecht mit dem Hinterteil.
Also wie ihr merkt, Roland ist amused, ich bin amused.
Ich bin voll drin.
Und ich habe dann nämlich auch bei meinem Research rausgefunden, dass es auch einen Account ganz speziell gibt und zwar den AI Cinema 021 Account und der hat dann am 14. März 2026 die ersten 3 Episoden von Fruit Love Island rausgebracht. Und das ist genauso scheiße, wie es sich anhört. Es geht da nämlich um Strawberrina, Coconut, Bananito und Orangelo. Und die sind genauso wie bei Love Island, die sitzen da auf einer Insel fest und versuchen sich gegenseitig kennenzulernen. Und man sieht dann, wie so eine Kirsche, so eine Kokosnuss irgendwie datet. Und dann sagt die Kirsche, oh mein Gott, nein, ich habe ja zu Hause ein Baby und ich bin gar nicht so, wie ich mich hier gebe. Also es ist einfach Trash-TV. Es ist einfach Trash-TV mit Früchten, aber Es ist so crazy, weil die erste Episode hat 27 Millionen Views, Episode 2 12 Millionen, Episode 3 14 Millionen und jetzt gibt es, glaube ich, über 16 oder sowas. Es ist wirklich, es ist, an sich sieht es schon high-end aus, aber irgendwie sind die Lippen auch nicht so richtig gesynkt, auch was die so sagen, die Gesichtsausdrücke, manchmal springen die so ganz weird.
Also ich weiß nicht, ob es bei Fruit Love Island war, aber teilweise sieht man ja rechts unten noch das Vio-Logo von hier, diesem Videogenerator von Google. Das sieht schon so aus, als ob das super leicht ist, diese Videos zu generieren. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht selbst gemacht. Ich habe eigentlich gesagt, eigentlich müssten wir es selbst noch im Anschluss probieren für unseren Social Account.
Ja.
Schauen wir mal. Aber ich glaube, also es wirkt schon so, als ist das relativ schnell zusammengezimmert.
Genau, ja. Also ich habe ja auch in einem Artikel gelesen, da weiß ich jetzt nicht ganz, ob das so stimmt, aber dass die genau mit diesem Creator entweder gesprochen haben oder er hat es irgendwo mal runtergepostet oder so, dass er für eine Episode, die 2 Minuten geht, ungefähr 3 Stunden arbeitet.
Schon mehr, als ich gedacht hätte, muss ich sagen, aber ja.
Ja, aber ich meine, da ist ja wahrscheinlich dann auch dazu, dass die sich ja schon auch eine Storyline ausdenken müssen. Schon auch eine Storyline, die irgendwie hookt, weil es ist wirklich, ich komme mir wirklich vor wie in so einem Meta-Universum, weil ich, also wirklich, dass ich da mir Früchte angucke und dass ich dann aber da hängen bleibe, wie die so ein Kind bekommen. Und du hast ja auch irgendwas mir rübergeschickt von Cola und Fanta und dann ist das Baby irgendwie Prime, also so ein Energy-Drink geworden und dann wusste er auch so, oh mein Gott, sie betrügt mich. Und dann ist er nochmal, ist Cola nochmal mit Fanta zusammengekommen und dann war das Kind Mezzomix.
Schön.
Und da wusste er dann, ja, das ist wirklich mein Kind.
Zuletzt habe ich eins gesehen von einer Zahnbürste mit einem Zahn. Also es gibt die wunderschönsten Abwandlungen.
Ja, das mit der Zahnbürste und dem Zahn war dann von so einem deutschen Pendant. Mhm. Also das gibt es eben auch schon. Und zwar @alemannha1949. Und der oder die, man weiß ja auch meistens nicht, wer dahinter steckt, machen auf dem Account irgendwie so eine Mischung aus Liebe und Drama und halt so educational Content auch manchmal. Also sie sagen dann auch irgendwie so, weiß nicht, ist so Instant-Nudeln im Bauch oder sowas und dann sagen die Instant-Nudeln, ah, ich schmecke so gut, aber eigentlich bin ich gar nicht gesund. Und dann wird da irgendwie gezeigt, was in dem Bauch passiert. Genau.
Also man fragt sich natürlich, warum machen die das? Verdienen die damit Kohle oder können die irgendwie was verkaufen? Es gibt ja bei TikTok dieses Creator-Rewards-Programm, wo Accounts, die halt reichweitenstarke Videos posten, dann Kohle bekommen können. Und da habe ich mich ein bisschen informiert. Also man kann da wirklich wohl so nach aktuellen Konditionen pro 1 Million Views kann man dann 400 bis 1000 US-Dollar verdienen. Also wenn dieser Typ von dieser Fruit Love Island oder die Typin, wer auch immer es war, dann irgendwie 60 Millionen Views, kann er möglicherweise 60.000 US-Dollar damit verdient haben. Aber also das Ganze ist relativ intransparent, weil es sind dann irgendwie qualifizierte Views, weiß man nie, welche das sind. Man braucht 10.000 irgendwie qualifizierte Follower, die dann wohl echte Menschen sein müssen. Also es gibt da wohl relativ hohe Einstiegshürden und es ist recht schwer zu durchschauen. Und ich glaube, was ich auch gelesen habe, dass KI-generierte Inhalte eigentlich nicht dafür gelten. Aber soweit ich gelesen habe, war jetzt auch dieses Love Island gar nicht als KI generiert gelabelt. Das muss dann immer noch extra gelabelt sein.
Und das kann natürlich dann auch zu dem heutigen Stand geführt haben, weil dieser AI Cinema 021, das ist quasi der übrigens schnellst wachsende Account der Geschichte auf TikTok gewesen.
Wahnsinn.
Gewesen aber, weil der Account ist seit heute Morgen gerade irgendwie, frische Info, ist er jetzt nicht mehr aktiv. Es gibt jetzt so ein Pendant mit AI Cinema 18 oder sowas hinten dran, aber es ist nicht mehr der Original-Account.
Aber hat auch schon teilweise irgendwie 17 Millionen Views oder 96 Millionen.
Und bei dem Original fragt man sich halt jetzt, warum ist der jetzt halt nicht mehr da? Also entweder vielleicht, weil nicht KI gekennzeichnet gewesen, wurde deswegen runtergenommen. Ich dachte dann auch vielleicht Bot-Aktivitäten auch, also schnell wachsender TikTok-Account kann natürlich auch sein, dass da gar nicht echte Menschen irgendwie hinter sind.
Ja, ist jetzt noch vielleicht ein bisschen die Frage, warum sprechen wir drüber? Ist das ein Marketing-Thema? Ich habe am Wochenende, als ich die Filme gesehen habe, habe ich gedacht, da müsste ich eigentlich eine Marke draufsetzen. Eigentlich so jemand wie True Fruits, die so ein bisschen edgy sind und da Bock haben, sowas zu machen, müsste sich da draufsetzen. Und dann habe ich am Montag den Newsletter von meiner Kollegin Annika Elfert bekommen, die immer solche Hot Topics für uns aufschreibt. Und die hatte dann schon gesehen, dass sich ein Edeka-Markt vom Bodensee da draufgesetzt hat und da so Videos generiert hat mit Banane und Kirsche und so. Und das fand ich total smart, weil es wirklich nicht der Edeka-Main-Account, sondern halt von so einem oder zwei Filialen am Bodensee. Und die haben das ganz lustig gemacht und haben irgendwie sechs- oder siebenstellige Aufrufe gemacht, haben, glaube ich, ein bisschen Backlash bekommen, weil nicht alle Leute das begriffen haben.
Ja, wenn du halt auf TikTok gehst, dann haben die irgendwie so 1,1 Millionen Views irgendwie auf dem Video. Also es performt schon überdurchschnittlich besser als jetzt den normalen Videos von diesem Edeka um die Ecke. Aber sie haben das irgendwie auch auf Threads gepostet und da kam halt so übertrieben der Backlash. Sexualisierte Früchte und AI-Content und KI-Kritik und so, weil halt die ganzen Leute das, glaube ich, nicht verstanden haben.
Also dass man die
halt
sich nicht da auf etwas draufgesetzt haben.
Genau.
So, ja.
Ja, und man muss aber dazu sagen, dieser Edeka-Laden hat auch sehr funny da irgendwie geantwortet und ist da wenig zurückgebackt irgendwie und haben da dann schon irgendwie gesagt, ja, POV, wenn man Leuten irgendwie einen TikTok-Trend versucht zu erklären. Ja, und allgemein muss man auch sagen, gibt es auch schon für dieses ganze Fruit-Thema auch schon die Gegenstimmen, die sich da irgendwie draufsetzen und die sagen, it's pathetic and out of control. Da gibt es ein ganzes YouTube-Video darüber, wie sich jemand darüber aufregt, dass es einfach nicht mehr normal ist, wie dumm die Menschheit ist, um es mal so auszudrücken. Dann irgendein Musiker hat auf X auch gepostet, was irgendwie 7000 Likes an einem Tag bekommen hat. Bro, who even watches this slop? Also, wer guckt sich den Scheiß überhaupt an? Ja, und eine Firma, die das aber an sich ganz smart gemacht hat, ist Slim Jim. Die haben nämlich unter eine von diesen Episoden kommentiert und haben da irgendwie gesagt, es war irgendwie so eine Fruit Love Island Episode und haben dann gesagt, hey, we are rooting for, ich weiß gar nicht mehr, ob das Strawberry oder ja, aber we are rooting for irgendeine Frucht und
Cherry
irgendeine Frucht.
Lady.
Genau. Und dieser kleine Satz hat dann sage und schreibe 53.000 Likes bekommen. Also man kann es auch smart machen.
Ja, also ich glaube, also es zeigt ja nochmal, wie einfach es irgendwie mit Storytelling und KI irgendwie ein Format zu generieren, was dann viral gehen kann. Und wenn man sich da charmant irgendwie ein bisschen draufsetzen kann, vielleicht sogar irgendwie sich was abgucken kann und das charmant macht, kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie eigene Reichweiten generieren kann. Wir haben in der Recherche haben wir auch noch ein paar andere gesehen, die das nicht so charmant machen. Es gibt ein Format von der Tagesschau, die haben einmal recherchiert, Rabbit Hole heißt das, ist aber nicht von unserem OMR Rabbit Hole, aber die haben einmal geschaut, haben dann so Abnehmen-Coaches gefunden und so weiter, die solche sprechende Brokkolis nutzen oder Zimtstangen, die dann sagen, ich helfe gegen Krebs und so, alles nicht so lustig und dann irgendwie Abnehmkurse für 5.800 Euro verkaufen. Das ist natürlich nicht so geil, nicht so sauber. Das befürworten wir auch auf keinen Fall. Aber ich glaube, wenn man es mit Humor macht, wie gesagt, und sich charmant draufsetzt, kann es ja vielleicht funktionieren.
Ja, und ich fand auch einmal die Weisheit von einem LinkedIn-Post, den du mir gesendet hast, von, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen, aber Fana Johansen, Johannes? Johansen?
Wir verlinken ihn in den Shownotes.
Ja, die hat das einmal alles aufgezeichnet und auch irgendwie gesagt, boah, dieser Slop, ne, das ist irgendwie total schrecklich, eigentlich war so der Unterton. Aber im gleichen Zuge hat sie halt auch gesagt, hey, wir Marketingleute müssen halt trotzdem mal gucken, wo verbringen denn unsere Kundinnen beziehungsweise ja, NutzerInnen oder irgendwas passiv ihre Zeit. Und wenn das halt auf diesen Slop-Videos ist und wenn da halt so viele Leute irgendwie drauf sind, dann muss man da vielleicht auch mal über seinen eigenen Schatten springen und dann eben das so smart machen wie diese Slim Jim-Firma und mal kommentieren und mal gucken, weil das sieht halt nicht nach Werbung aus, sondern das sieht halt dann einfach sehr charmant aus, wie du schon meintest. Und weil wir jetzt so schön gerade im Thema drin sind mit Love Island und Trash TV und Früchtchen, da hatte Roland auch noch das nächste Thema schön vorbereitet.
Genau, eine ganze Folge voller Trash-Marketing quasi. ja, mir sind zuletzt zwei Marketing-Taktiken begegnet, die ein bisschen mehr shady sind. Und ich fand es aber trotzdem interessant, die Mechanismen dahinter und dachte, das kann man mal erzählen. Wie steige ich ein? Also, ich hatte letzte Woche auf meiner For You-Page bei TikTok ein Video, nicht ein Video, sondern eine Slideshow von so einem Mädel, das irgendwie Marathon gelaufen ist. Und dann war der erste Slide war irgendwie ein Foto von ihr mit Nummer auf der Brust beim Marathon. Dann dazu die Caption: Mein Ex-Freund hat mir eine Nachricht geschickt, während ich einen Marathon gelaufen bin. Und dann hat man halt auf den weiteren Slides die Geschichte erfahren. Die ist irgendwie den Marathon gelaufen, hat dann eine App genutzt, mit der man sie währenddessen anfeuern konnte. Irgendwie wohl über ihre AirPods. Cheer My Run heißt die. Und dann kriegt man diese Nachrichten halt eben direkt auf den AirPod. Und dann hat sie eben diesen Link dazu in ihrer Laufgruppe geteilt und da wusste sie nicht mehr, dass ihr Ex-Freund in der Gruppe ist und dann schrieb ihr eben während dem Marathon die Nachricht und so der zentrale Satz, die Trennung von dir war der größte Fehler, den ich jemals begangen habe und dann kommt so am Schluss die Frage von ihr, was mache ich denn jetzt und dann gibt es natürlich x Kommentare und dieses Ding hat 500.000 Views und es ist total crazy und man denkt erstmal, das ist halt so eine private Story, erst wenn man so ein bisschen die Slideshow durchguckt und final, wenn man dann in die Bio von diesem Account geht, sieht man, Emotional Stories from Cheer My Run Users. Also das ist Marketing, das ist ein Account, der von dieser App betrieben wird. Denk, 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 so. Das fand ich schon mal spannend. Und dann hab
also
ich mich,
diese ganze Story, glaubst du, ist fake?
Also ich, vielleicht hat die Story ja mal, ist sie mal passiert und die haben die eingesammelt und dann nochmal neu veröffentlicht. Das ist vielleicht noch der beste Fall. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist dieser ganze Account, wirkt so, könnte, weiß man nicht, sind die Stories ausgedacht oder sind sie wirklich mal passiert?
Crazy.
Und es ist eben vor allen Dingen nicht die einzige App, die diese auf diese Masche setzt. Ich habe mich dran erinnert, dann, nachdem ich dieses TikTok-Ding gesehen habe, an einen anderen LinkedIn-Post, den ich davor schon gesehen habe, nämlich von, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Helena Marcy. Verlinkt
das
auch
war
mit.
Ja wirklich jetzt ein einfacher Name. Also.
Ja, kann man ja auch so und so aussprechen. Aber war für mich so ein bisschen, da sind wir nochmal bei unserer beliebten Rubrik LinkedIn-Post der Woche, war für mich so ein bisschen der LinkedIn-Post der Woche, weil die nämlich diese Masche zuerst gesehen hatte. Und dann habe ich mich daran erinnert, mir den nochmal angeschaut. Und die zeigt mehrere andere Beispiele. Also da geht es immer darum, dass so quasi solche Fake-Beziehungsdramen irgendwie inszeniert werden, um Aufmerksamkeit zu generieren und dann halt natürlich in zweiter Linie auch potenziell Downloads dieser Apps und diese Clips, die haben teilweise, wie gesagt, Millionen von Views. Also ich bin gestoßen auf Cheater Buster. Das ist eine App, mit der man überprüfen kann, ob der Partner auf einer Dating-Plattform aktiv ist. Wahrscheinlich lädt man dann Fotos und so weiter. Habe ich ein Video gefunden von, sieht man so eine Frau und dann hört man im Off so jemanden heulen, dann ist die Caption, hör mal, wie mein Ehemann heult, obwohl er doch mich betrogen hat und 8,3 Millionen Views, der reine Wahnsinn. Diese Cheater Buster App ist, glaube ich, dann auch kostenpflichtig natürlich, also so, die man hole. Dann eine App, mit der man angeblich tracken kann, wenn jemand anders jemandem auf Instagram neu folgt, The Ick heißt die. Da habe ich so ein Video gesehen, sieht man so ein weinendes Mädel, dazu die Caption, wir waren 3 Jahre zusammen und jetzt schickt er mir das. Und dann sieht man so einen Screenshot von seiner Textnachricht von ihrem Freund oder deinem Ex-Freund, wo er so sagt, ja, ich bin jetzt Erstsemester, ich will meine Freiheit genießen und so weiter. Und dann darunter dann Push-Nachricht von dieser The Ick-App, wo man sieht, er folgt jetzt 3 Mädels neu auf Insta. Also ist alles
dick
geschehen
auf der Klasse. Hast du dir mal die Kommentare dazu angeguckt? Also sind dann Leute auch so, oh mein Gott, du Arme. Oder sind die, also ja, wahrscheinlich, oder? Weil das blickt man ja nicht sofort. Aber es ist schon auch immer ein bisschen trashy, wenn man sowas generell einfach auf Instagram postet.
Es ist schon trashy, klar. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Weil es ja, also genauso wie Love Island funktioniert, es setzt auf die,
ja,
also,
die Leute
ein junger Mensch,
das.
Die in ähnlichen Situationen vielleicht sind. Ja. Ich glaube schon, dass das gut ziehen kann. Ja. Gibt's, ich habe alle noch andere Beispiele gefunden. Es gibt es auch in anderen Verticals, nicht nur irgendwie solche Cheating-Apps, sondern auch irgendwie eine Job-App, Sprout. Da habe ich ein Video gesehen, wo so eine Frau vorm Rechner sitzt und die filmt sich selbst beim Videocall. Ist ja so ein ganz klassisches Format mittlerweile schon. Und angeblich hat sie einen Call angesetzt bekommen von der Frau ihres Bosses, einfach so in den Kalender gesetzt bekommen. Und dann hört man so die Frau vom Boss im Off sprechen und sagt, ja, du verbringst so viel Zeit mit meinem Mann, da stimmt da irgendwas nicht. Also impliziert dann so, dass sie eine Affäre mit ihrem Mann hat, der ihr Boss ist und dann sagt sie am Schluss, ja, ich kündige so und jetzt gibt es diese Job-App Sprout, da kann ich automatisiert irgendwie 500 Bewerbungen verschicken. 13 Millionen Views hat dieses Video. Ein Food-Tracker, Food-Lover macht das auch. Also die haben teilweise, wie gesagt, Millionen von Views, diese Videos und das ist ein bisschen trashy und es ist auch nicht so ganz seriös natürlich, aber augenscheinlich scheint es zu funktionieren.
Ja, aber wobei, ich frage mich da, ist es wirklich nicht so seriös, frage ich mich. Weil genau für sowas, also wenn man jetzt zum Beispiel mal diese Cheating-Apps oder sowas nimmt, die wurden ja genau eigentlich für sowas dann gemacht. Also das ist ja dann eigentlich nur ein Marketing-Case, so du erklärst deinem Produkt, hey, falls du dich jetzt jemals in der Situation befindest, dass du jetzt denkst, dein Freund betrügt dich, dann würde ich natürlich immer sagen, offene Kommunikation, Leute. Aber du könntest auch einfach eine App fragen. Also so, also weißt du, was ich meine? Es ist wirklich so unseriös.
Ja, es könnte echt sein. Also ich glaube, zum Beispiel dieses Video mit dieser Frau, wo dann der Mann heult, obwohl er sie betrogen hat. Wenn man sich die anderen Videos anguckt, ist dann jedes Mal eine andere Story so. Und da sieht man, es ist halt nicht echt so. Und dann ist es halt, dann wirkt es halt auch nicht mehr so überzeugend. Aber trotzdem natürlich, um Aufmerksamkeit zu hebeln, funktioniert es.
Ja.
Ich musste ein bisschen an eine andere App denken, die schon ein bisschen älter ist. Julia kannte sie nicht mehr, wir haben vorab drüber gesprochen, nämlich an Jodel. Wer das nicht kennt, das ist so eine Studenten-App. So ein bisschen so ein Studentenforum, wo man dann auch lokal, also man ist immer lokal, ist dann in Hamburg oder je nachdem, wo man studiert, sieht man dann nur die Posts von den Usern und kann man halt so eigentlich Text-Threads posten, die dann Jodel heißen. Und da gab es eine Zeit lang auch mal solche Accounts, Best of Jodel, die dann so die besten Geschichten irgendwie gesammelt haben. Da sind dann halt auch die kuriosesten Sachen passiert. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber zum Beispiel, ich denke mir jetzt irgendwas aus, ja, ich habe mich ausgesperrt und mein süßer Nachbar hat mich in die Wohnung aufgenommen und mich bekocht mit Pfannkuchen. Mm. Oder hier meine Arbeitskollegin, die, mit der verstehe ich mich total gut, die hat mir eine total eine nette Notiz und dann schreiben die Leute in den Kommentar, oh, wie schön, sprich ihn doch mal drauf an und so. Und dann entwickelt sich so eine Story, die teilweise über Tage auch geht, wo die Leute, die ganze Community damit fiebern und die erfolgreichsten Threads davon pushen die dann auch mal per Push-Nachricht. Bei Jodel ist wie so Storytelling und im Grunde ist dasselbe. Mhm. Und ich habe auch damals schon, als Jodel das gemacht hat und dann selbst fürs Marketing aufgegriffen hat, habe ich gedacht, also ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber wenn ich da Marketing machen würde, würde ich mir irgendwelche Ghostwriter holen und die sich irgendwelche solche Geschichten ausdenken und dann einfach so in Thread-Format dann quasi nacherzählen, um da Aufmerksamkeit zu generieren und die Community an mich zu binden.
Ja.
Und genauso ist diese andere, funktioniert diese andere Masche halt auch.
Ja.
Und,
mich erinnert das echt so ein bisschen an Schüler-VZ-Gruppen. Die waren ja auch immer so, dass da irgendwie oben dann was reingeschrieben wurde und dann kam die ganze Zeit darunter, ja, was man jetzt machen soll.
Aber schön, dass du, wenn du auch nicht Jodel kennst, dann immerhin Schüler-VZ.
Naja, man muss ja hier jetzt auch mal droppen. Ich habe ja nicht studiert. Ich glaube, Roland hat es jetzt so schnell umgangen, jetzt das Thema, oder wollte es nicht so droppen. Aber nein, ich habe ja nicht studiert und ich glaube, deswegen ist das vielleicht so, dass es total an mir vorbeigegangen ist. Weil wir haben ja nochmal jemanden gefragt, unsere Kollegin Lea, die da irgendwie am Drucker gerade stand, und haben sie gefragt, hey, kennst du das? Und sie war so, ja klar. Deswegen, ich glaube, it's a me problem.
Naja, aber jedenfalls fand ich es interessant, weil es ja auch nochmal, haben wir ja schon häufig gesagt, aber die Kraft von Storytelling, wenn man sich irgendwelche Geschichten ausdenkt, mit denen sich die Zielgruppe identifizieren kann oder die genau die.
Man könnte sie ja auch mal als Story einfach kennzeichnen, weißt du? Also man kann ja auch mal aufhören, so zu tun, so, als wäre es jetzt, als müsste das immer alles genauso passieren, sondern man könnte es ja auch wirklich mal so benennen, hey, das ist jetzt irgendwie eine Story oder das haben wir uns jetzt ausgedacht, aber falls du dich irgendwie damit identifizieren kannst, dann ist doch schön, dann haben wir hier die Lösung für dich. Ja. Das ist ein schönes Wort, aber du holst schon wieder Luft. Es geht noch weiter mit dem Tier.
Ja, nee, ich habe noch ein zweites Shady-Thema mitgebracht. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger auf seriöses Marketing zu übertragen. Ich fand die Story trotzdem so krude, dass ich sie gerne hier einmal erzählen wollte. Und zwar gibt es einen Artikel von dem US-Medium The Indicator. Und die haben entdeckt, dass eine weit verbreitete Masche auf Instagram gerade ist, dass es da so KI-generierte Influencer gibt, die dann Fotos mit Promis posten, um Reichweite aufzubauen. Und dann, wenn man aber genauer hinschaut, sind zum einen diese Influencer-KI generiert, also die gibt es gar nicht. Und diese Promi-Fotos sind auch nur KI generiert, sind nicht echt. Also gab es eine Liste natürlich, die größten Namen, die es so gibt. Sydney Sweeney, Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Jake Paul, Andrew Tate, Jeffrey Epstein. Mhm. Auch diese Kategorie von Menschen waren da vertreten. Also posten dann solche Fotos, um in der Hoffnung darauf viral zu gehen mit denen. Und die Monetarisierung erfolgt dann über Fanview, also FNAVUE. Das ist so wie OnlyFans, erlaubt aber, die erlauben auch AI-Creator, deswegen ist das ist bei OnlyFans offenbar nicht erlaubt. Und krasse Masche. Und die haben auch teilweise dann irgendwie, also einer dieser Accounts hatte über 1 Million Follower, sind jetzt zum Teil nach diesem Artikel wohl gelöscht. Und was wir auch gesehen haben, dass offenbar diese MAGA-Szene in den USA besonders anfällig dafür ist. Da gab es dann so eine Fake-US-Soldatin, Jessica Foster, und mehrere Fake-Polizistinnen, die dann auch mit KI-generierten Donald Trump irgendwie zu sehen waren. Mhm. Also Law and Order, Uniform, wer weiß, welchen Fetisch das noch angesprochen hat. Mit Donald Trump so, und haben dann damit Kohle gemacht. Kenne ich krasse Masche, auf welche Ideen die Leute immer wieder kommen, um irgendwie Kohle zu machen.
Ja, und ich glaube, da wird es dann nochmal irgendwie wichtiger, was ja Matthew McConaughey auch in dem einen Talk da mit Timothy Chalamet gesagt hat, dass es einfach so wichtig wird, dass die sich jetzt einfach darauf vorbereiten und irgendwie ihr Gesicht schützen und dass man echt dagegen vorgehen kann. Also hoffentlich, ich meine, sowas dauert ja dann auch immer Ewigkeiten und dann müssen die das irgendwie crawlen, die Daten und sowas alles. Aber das ist schon nicht nice.
Ja, also ich glaube, da lässt es sich nicht so, kann man vielleicht nicht so viel lernen für seriöses, sauberes Marketing. Ich fand trotzdem die Story so krude und wahnsinnig, dass ich es einmal erzählen wollte.
Falls ihr diese Woche noch mal was zum Lachen haben wollt, habe ich was entdeckt, was auf LinkedIn die Runden gemacht hat und auch ehrlicherweise als erstes in Rolands Recap. Das ist ein Newsletter, den ihr abonnieren könnt und dann kommt immer jede Woche Freitag ein kleiner Recap für die ganze Woche von unserem Roland. Und da ist drin einmal der kagi.com Translator. Da könnt ihr einfach auf Google eingeben und dann könnt ihr da Links in die Spalte, wie bei so einem ganz normalen Translator, könnt ihr eingeben, was ihr sagen wollt. Also zum Beispiel, I hate everyone. Und dann kommt auf der rechten Seite das Gesagte, aber in LinkedIn-Speech raus. Also was würde man da jetzt auf LinkedIn schreiben? Und da kommt bei rum, I am currently re-evaluating my professional ecosystem to focus on high-impact synergies and more alignment-driven networking. Also man hat das dann quasi immer so ein bisschen aufgebauscht und dieses typische LinkedIn-Ding.
LinkedIn-Bullshit-Bingo-Sprech.
Ja, und es ist so
braucht
toll.
Braucht die Welt noch mehr für.
Ja, aber ich fand es schon sehr amüsant, also was man da so eingeben kann, was dabei rauskommt, es ist sehr lustig.
Ich fand es auch total lustig. Und es ist aber auch wieder ein smarter Content-Marketing-Coup im Grunde von dieser Firma Kagi oder KG, wie auch immer es ausgesprochen wird, die irgendwie eine Suche anbieten so, und die jetzt sicherlich viel Traffic damit generiert haben. So. Ganz lustig.
Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicher auch noch, wie können wir denn Rolands Recap abonnieren? Ja, dazu packen wir euch einen Link in die Shownotes. Schaut da doch mal vorbei. Na gut, und weil wir jetzt schon ein bisschen rumpalabert haben hier wieder, zum Schluss nochmal harte Fakten. Roland, wie gut läuft die Werbung auf ChatGPT? Sag es uns.
Ja, interessante Frage, Julia. Da habe ich mich gerade mit beschäftigt. Ja, also ich habe da zwiespaltige Informationen. Einerseits habe ich einen Artikel von The Information gelesen und so wie die das beschreiben, läuft da der Einstieg in die Vermarktung so ein bisschen rumpelig. Also da steht irgendwie drin, dass die Kunden nicht genügend Daten bekommen, um überhaupt beurteilen zu können, wie gut die Ads performen. Was ja dann so ein bisschen nahe liegt, sie performen vielleicht noch nicht so gut. Performen nicht so gut. Und die Kunden werden wohl auch teilweise ihr Budget nicht los, nur irgendwie 15-20% ihres Budgets, weil die Anzeigen nicht genügend ausgeliefert werden. Also das klingt alles noch sehr nach früher Phase und nach Kinderschuhphase, vielen, vielen Kinderkrankheiten so. Dann habe ich andererseits Posts gesehen von Neil Patel, das ist so ein Growth-Hacker, der hat auf LinkedIn und X hat er so Screenshots veröffentlicht, die auf Daten von 5 seiner Kunden basieren, wo er mal geguckt hat, wie funktionieren bei den ChatGPT-Ads. Und das sah eigentlich ganz positiv aus, weil also die funktionieren, irgendwie performen 250% besser als Meta-Ads, 50% schlechter als Google-Ads, also aber performen trotzdem ganz gut und vor allen Dingen sind sie günstiger, sowohl als Google und Meta-Ads, las ich schon mal ganz interessant, aber die Posts sind mittlerweile gelöscht, man weiß nicht so recht warum. Es gibt noch so einen Bericht darüber, wo diese Screenshots drin sind. Weiß man nicht, ob einer seiner KundInnen ihm hinterher aufs Dach gestiegen ist und gesagt hat, weiß nicht mit einverstanden, dass du das veröffentlichst, aber ja, also, aber es liest sich alles noch so, von wegen ist noch alles in den Kinderschuhen so ein bisschen. Das fand ich interessant und wollte ich einmal erzählen. Und genau, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Kohle verdienen müssen und dass sie da eine Lösung finden müssen, nachdem jetzt E-Commerce nicht funktioniert hat. Und wir hatten ja auch über das Ende hier von diesem ChatGPT-Checkout schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, glaube
ich. Natürlich, ich erinnere mich immer daran, wenn du recht hast, Roland. Immer dann erinnere ich mich daran.
Ja, jedenfalls fand ich bemerkenswert, dass jetzt im Nachhinein so sich so manche Marktteilnehmer darüber geäußert haben, die das offenbar genutzt haben. Es gibt der neue Otto-CEO Boris Ewenstein hat auf LinkedIn geschrieben, ich zitiere mal, das System war zum Zeitpunkt des Rückzugs noch nicht optimal, korrekte Preise und Verfügbarkeit in Echtzeit zu übermitteln war noch nicht ausgereift. Und Zahlungsabwicklung sowie rechtssichere Steuerberechnung offenbar ungelöst. Also das ist schon ein bisschen krass, so eine Aussage. Und dann hat auch Walmart, die auch offizieller Partner sind von OpenAI, hat gegenüber Wired irgendwie gesagt, dass der Checkout per ChatGPT dreifach schlechter performt habe. Also das ist für mich liest wie 300% schlechter als der Checkout auf der eigenen Website. Mhm. Fand ich schon krass.
Und der Otto-CEO konnte das sagen, weil die haben diesen Checkout benutzt.
So las es sich, dass sie alle, das war glaube ich noch nie offiziell live, aber ich nehme mal an, dass die mit den gesprochen haben, wahrscheinlich wird Chat OpenAI ja mit den größten deutschen E-Commerce-Playern auch gesprochen haben, ob sie das dann, wenn sie die Pläne hatten, das dann irgendwann auch in Deutschland auszurollen. Und vielleicht haben die sich dann angeguckt und das gesehen. So. Genau. Das waren so ein paar News, die ich teilen wollte. Ich habe auch einen Artikel gelesen, dass ich jetzt OpenAI nochmal stärker auf B2B konzentrieren will, weil Anthropic jetzt so groß geworden ist mit so B2B.
Glaubst du, das kommt jetzt noch in anderen KI-Modellen, dieser Checkout? Kommt das nochmal irgendwie bei Gemini, bei Claude, bei weiß ich nicht was? Oder glaubst du, das war jetzt so ein Versuch, wo sie ja schon von vornherein, also zumindest von dir, belächelt wurden?
Ja, belächelt nicht, aber ich habe gesagt, es wird schwierig. Ja. Also Perplexity hatte das auch schon. Perplexity war sogar vor OpenAI noch dran. Und die haben es, glaube ich, auch wieder eingestellt. Oder zumindest hört man nichts mehr davon. Also ich glaube, das tun sich schon viele schwer damit. Also Google versucht sowieso immer mehr den Checkout auf die eigene Plattform zu holen. Aber ich glaube, Ads sind schon immer noch das leichtere Geschäftsmodell, ja, um das in der Breite durchzusetzen. Bei Claude weiß ich nicht. Was ich noch interessant fand, Claude ist derzeit, ich gucke regelmäßig in die App Store Charts rein und die sind jetzt auf Platz 1 auch in Deutschland.
Ja.
Fand ich crazy. Jetzt rund um diesen ganzen Hype um Agents und Claude Computer und wie die ganzen Produkte alle heißen. So.
Ey, wir haben hier auch gerade, als du zu spät zur Aufnahme gekommen bist, habe ich hier auch gerade nochmal mit unserem Producer Basti gesprochen und der meinte auch, das ist schon crazy. Er hat sich auch mal in der Szene so ein bisschen und halt mit Cutting und sowieso KI, was du halt so da reinpacken kannst und so, wie schnell das jetzt alles geht. Und ich glaube, Claude ist da auch jetzt auf jeden Fall so eine Plattform, die auch nochmal Heat irgendwie mit reingebracht hat und die nochmal irgendwie alles nach vorne gezogen hat, jetzt halt auch mit so einem Mac Mini-Ding und sowas, also ist ja nochmal was ganz anderes als wie vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr, wo wir alle noch irgendwie ChatGPT-Fragen gestellt haben. Das geht schnell, Roland.
Hier Kollege Noah Leidinger hat OpenClaw jetzt laufen auf einem Mac Mini und hat sich eine OAWS-Website innerhalb von, ich weiß nicht, einem Tag oder ein paar Stunden bauen lassen. Ja. Gut, ist jetzt nicht mehr OpenClaw, sondern ist bei OpenAI.
Ja.
Aber diese ganze Agentic-Kram hört man schon viel. Ich bin immer noch, habe meine Zweifel, dass das mal so ein großes Mainstream-breiten B2C-Thema wird, aber so in der Produktion und der Backend und so weiter merkt man schon, dass das die Einschläge näher kommen.
Ja.
Mal gucken, ob wir hier wir auch bald von Agenten ersetzt werden.
Hoffentlich nicht. Also nächste Woche hört ihr uns auf jeden Fall noch einmal den Original-Roland und die Original-Julia, falls euch diese Folge gefallen hat.
Und wenn wir euch lieb und teuer sind, dann bewertet uns, empfiehlt uns gerne weiter, schickt uns Themenvorschläge, markiert uns in potenziellen LinkedIn-Posts der Woche. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Bewertung, eure Anregungen. Ja, und ansonsten bis dahin dann. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.